podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Where the best wrestle. Was ging diese Woche ab bei AEW? Wir sprechen über alle Ergebnisse, Entwicklungen und natürlich das Geschehen im Ring. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Review zu AEW Dynamite.
Hi guys!
Donnerstag, 27. November 2025, gehört und seht den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Mein Name ist Tobias Enke. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, denn wir erleben heute den Fallout von AEW Full Gear. Ein durchaus ereignisreiches Event haben wir ja auch in der Review am Sonntagmorgen für und mit euch besprochen. Hoffe, ihr habt da reingehört und da dachten wir, machen wir in der Konstellation einfach mal weiter. Der Aaron sitzt im Flieger zurück. TJ hat einen operativen Eingriff am Auge, damit er messerscharf den Durchblick behält bei uns in Zukunft. Und wir wollten ihn einfach heute nicht stundenlang vor den Bildschirm setzen. Shoutout an unseren Brotherfriend. Hoffe, alles lief gut. Und deswegen rocken wir die Review heute einfach mal wieder zu zweit, denn bei mir ist der Niki. Hallo!
Einen wunderschönen guten Tag. Niki ist wieder da. Nein, ich freue mich auf diese Review. Ja, wir verlieren hier immer mehr Leute, habe ich das Gefühl. Ne? Der Aaron ist jetzt weg oder kommt bald wieder. Der TJ ist jetzt weg. Tobi, machen wir nächste Woche dann Einzelreviews? Also bist du dann nächste Woche auch weg? Mache ich nächste Woche alleine?
Kann sein, dass ich nächste Woche tatsächlich nicht kann. Das kann in der Tat passieren. Gut, dass du es sagst, aber das schauen wir einfach mal nächste Woche. Das ist eine Wundertüte. Es gibt aber gleich auch noch gute Nachrichten. Wir springen mal direkt rein. Es ist ja jetzt nach Full Gear offiziell die Zeit des Continental Classics. Und nachdem Tony Khan in meinen Augen noch immer mit dieser unfassbaren Aussage daherkam, wir müssen erst bei dem Pay-Per-View abwarten, um zu gucken, wer überhaupt fit ist nächste Woche, was große Fragen eigentlich aufwerfen sollte, haben wir jetzt das Teilnehmerfeld. Wir haben die Blue League, wir haben die Gold League. In der Blue League haben wir Konosuke Takeshita, John Moxley, Claudio Castagnoli, Orange Cassidy, Roderick Strong und Mascara Dorada. Und in der Gold League auf der anderen Seite Darby Allin, Pac, Kevin Knight, Speedball Mike Bailey, Kyle Fletcher und den Continental Champion Kazuchika Okada. Starkes Teilnehmerfeld, Niki, in meinen Augen. Die Halbfinals und das Finale gibt es wieder bei World's End, also diesem Prinzip, was ja im letzten Jahr in unseren Augen ein Erfolg gewesen ist, behält man bei.
Das ist großartig. Als ich die Brackets gesehen habe, die hat Tony Khan ja per Twitter angekündigt, ne? So wie es sich für Tony Khan und AEW verhält, wurde das mal eben auf Twitter in einem Livestream reingestreut. Aber ist mir egal, da will ich mich gar nicht drüber aufregen, weil ich bin so ein Sicko, der auf Twitter unterwegs ist und das sich anguckt. Ich habe es mir angeguckt und ich bin begeistert von diesem Teilnehmerfeld. Also ich habe es jetzt hier nochmal offen und ich würde schon sagen, das ist schon das stärkste Teilnehmerfeld, was wir bisher hatten. Da sind schon die größten Namen drin. Du hast wirklich Riesennamen, wie mittlerweile auch ein Fletcher, ein Okada, ein Takeshita, ein John Moxley, Claudio. Und du hast aber trotzdem so ein bisschen die Youngster, die sich jetzt natürlich ein bisschen beweisen können, wie einen Kevin Knight. Speedball ist jetzt vielleicht kein Youngster mehr, aber ist halt trotzdem relativ frisch noch fürs AEW-Publikum. Du hast Mascara Dorada, ja, und du hast die Auffüllnamen mit Roderick Strong und Orange Cassidy. So, aber insgesamt, ich habe richtig Bock auf diese Zeit. Und dass das dann auch alles bei World's End wieder stattfindet, die Halbfinals und Finale, alles 10 von 10. Ich bin begeistert.
Seid ihr auch so begeistert? Schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Gerne auch eine Prediction. Und wir haben uns gedacht, anlässlich der C2-Season, da schnüren wir euch doch ein kleines Paket. Es ist ja auch die Zeit der Geschenke, es ist ja jetzt auch Weihnachten. Wir haben für euch Sickos Folgendes im Angebot. Wir bringen nämlich ab dieser Woche, um genau zu sein, ab morgen, regelmäßige Updates in Form von Collision Reviews zurück. Und zwar temporär, während das Continental Classic läuft, werden wir euch da ein Roundup anbieten, einfach um euch auch da immer den aktuellen Stand mitzuteilen, falls ihr Angst habt, boah, ich habe Collision verpasst, nicht, dass ich irgendwie im Continental Classic nicht mehr hinterher bin. Keine Sorge, we gotcha. Wir sind mit den Podcasts für euch am Start. Das Ganze gibt's als Zusatzpodcast auf Patreon und YouTube für Kanalmitglieder mit dem Aaron unter anderem und einem Gast, mit dem ich nicht gerechnet hätte für das C2, aber das findet ihr mal schön selber raus. Los geht's, wie gesagt, schon morgen, also diesen Freitag, denn Collision wird heute am Donnerstag ausgestrahlt in den USA, also bleibt kein Auge trocken. Und wir gehen die Extrameile für und mit euch, Ladies and Gentlemen. Im C2, Niki, das vielleicht noch, steht dieses Jahr der Continental Title auf dem Spiel, womit der Unified Title, den AEW geschaffen hat, jetzt eigentlich oft, also ich weiß es ehrlicherweise nicht, ich kann jetzt gar nicht so eine große Erklärung halten, weil ich mehr Fragen als Antworten habe, womit der Unified-Title eigentlich jetzt gerade wieder Geschichte ist. Denn wir erfahren nachher, Okada hat den Continental-Title abgegeben fürs Turnier. Er kommt jetzt auch nur noch mit dem International-Title raus, der jetzt auch nicht mehr Unified ist, sondern wir haben jetzt wieder zwei einzelne Titel. Und wenn Okada den nicht verteidigt, den Continental-Title, dann haben wir tatsächlich wieder National, ein International, ein Continental, ein TNT, also dann haben wir ultra viele Titel. Das sorgte für große Verwirrung. Aaron hat sich auf Twitter dazu schon positioniert. Er meinte, ja, ist eigentlich ja wie beim Boxen, warum wundern sich alle? Ich habe nochmal überlegt, ich glaube, ich wundere mich trotzdem noch, weil warum haben wir diesen eigenen Titel für die Vereinigung geschaffen, also diesen physischen Unified Belt? Dann warum, ne, wir sind uns doch alle einig, dass wir nicht mehr Titel brauchen, sondern weniger. Und drittens, wir sind ja eigentlich auch gar nicht beim Boxen. Also hilf mir zu sortieren, Niki. Was ist da jetzt los?
Sind wir nicht beim Boxen? Sind wir kein Box-Podcast? Ich wollte über Boxen sprechen. Nein, Spaß
beiseite. Der
Boxcast. Es sind mir auch zu viele Titel. So. Ich weiß auch nicht, was AEW sich gedacht hat. Ich glaube ein bisschen, sie haben sich gar nichts gedacht. Ich glaube so ein bisschen, dieser Unified-Title war so ein bisschen dieses Kenny Omega-Okada-Ding und der Gewinner hat den halt, aber theoretisch ist es nur ein Schmucktitel gewesen jetzt, weil ja, der wurde auch verteidigt, aber wenn dahinter dann trotzdem beide Titel, der International und der Continental noch stehen, dann war der Titel ja auch nicht so richtig was wert, vor allem wenn sie jetzt einfach wieder gesplittet werden, weil jetzt C2 ist und Okada seinen Titel abgeben muss, deshalb die vereinigte Titelform nicht mehr halten kann, jetzt die andere hat. Also ich habe mich auch maximal gewundert, als Okada rauskam mit dem International-Title. Ich dachte mir so, hä? Ja. Okay, ich wusste, dass du noch gelistet bist als International-Title, Titelträger. Aber ich dachte mir, irgendwas funktioniert jetzt hier nicht. Und der ist ja auch seit Ewigkeit nicht verteidigt worden. Oder heißt das, wenn der Unified-Title verteidigt wurde, dass dann darin die beiden anderen verteidigt wurden? Also es ist verwirrend. Ich glaube auch tatsächlich, dass weder Tony Khan noch AEW da so einen richtigen Durchblick haben. Ich weiß ja auch nicht, ob sich das in Zukunft ändert. Weil was ist jetzt, wenn Okada seinen Continental-Title verliert? Ist er dann nur noch International-Title und die beiden sind zusammen Unified-Champ? Oder
er ist dann kein Unified-Champ, er ist ja noch Uni-Champion dann.
Ja, Uni, das genau, der andere ist ja Fee-Champ oder so. Ja, genau. Also es wird Fragen auf, vielleicht finden sie da noch eine elegante Lösung, sich da irgendwie drumherum zu dribbeln, aber ich weiß es nicht.
Ich glaube tatsächlich, Tony Khan weiß schon genau, was er tut und ich glaube, die Lineage der beiden war jetzt einfach zusammen, solange Okada Champion ist und ich glaube, Tony Khan möchte bewusst mehr Titel. Also wenn Okada das Ding verliert, haben wir einfach wieder zwei Titel mehr, beziehungsweise einen Titel mehr und ich glaube, Tony Khan möchte das. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber das warten wir einfach mal ab, wie das Turnierergebnis dann ausgeht. Komm, wir gehen rein in die Show aus Nashville, Tennessee. Ohne Frühgear-Videopaket oder irgendwas zum neuen World Champion gehen wir rein. Das erste Videopaket, was wir sehen, ist zum Tailgate Brawl und den Geschehnissen zum Start von Frühgear in der Don Callis Family. Takeshita und Okada gerieten ja aneinander. Kyle Fletcher stand Backstage zwischen den Fronten und nun sind alle im Continental Classic. Für mich Fletcher und Takeshita tatsächlich die beiden Hauptfavoriten. Ich gehe nicht von einer Okada-Titelverteidigung aus. Als Opening-Match des Turniers hauen sie dann halt direkt mal einen raus. Kyle Fletcher, Kazuchika Okada, das ist der Opener hier bei Dynamite. Das ist eine Ansage. Eigentlich sind übrigens auch alle vom Ringverband, aber Tony Khan hat sich gedacht, ach, Don Callis will kommentieren. Ja, was soll da schon passieren? Der kann da sitzen bleiben, Niki. Hält sich ja sonst auch immer piekfein an die Regeln.
Ja, nee, der hat bestimmt einen Vertrag unterschrieben, dass er definitiv am Tisch sitzen bleibt, dass er da gar nicht aufstehen darf und dass er überhaupt gar nicht eingreifen darf. Ich meine, hier hat er vielleicht auch gar nicht so ein großes Interesse einzugreifen. Hier war ja das Risiko, dass er eingreift, relativ gering, weil wir ja beide aus der Don Callis Family haben. Also, jetzt hören wir auf, den Don Callis zu mobben, bitte. Der saß nur am Tisch und der hat einfach nur kommentiert. Jetzt lass den armen Mann auch einfach mal kommentieren und seinen Spaß haben.
Sie worken dann ein Match, Fletcher nach dem Blutbad beim Pay-Per-View, natürlich sofort wieder kompetitiv am Start, also als wäre nichts gewesen. Wir normalisieren Blutbäder einfach weiter und entkräften die Brutalität der letzten Wochen. Es wurde auch nahezu null erstmal thematisiert, dass wir einen neuen TNT-Champion haben. Die Kommentatoren haben sich wirklich sehr erstmal auf Fletcher und Okadas Historie miteinander konzentriert. Die haben natürlich auch darüber gesprochen, letztes Jahr im Continental Classic hat Okada eine Niederlage eingesteckt gegen Kyle Fletcher. Schafft er das nochmal, ist die Frage. Sie worken das Ding erstmal sehr langsam und versuchen dann eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sofort die Saat zu säen für den Gedanken, 20 Minuten Time Limit, das ist ja hier die Regel, keine Eingriffe und Time Limits. Und ich dachte schon, er startet ja echt mit dem Unentschieden ins Turnier. Das kann man machen, aber macht ihr das wirklich? Und sie haben langsam geworkt und so nach der ersten Werbung so gefühlt, da fangen sie dann an und drehen ein bisschen auf und ist auch völlig ausgeglichen. Es geht dann langsam in die Finishing-Phase, wir hören den Timecall, noch 5 Minuten remaining und ab jetzt geht's los. Fletcher umgeht den Rainmaker, Okada aus dem Ring, er zieht sich aus dem Ring, spielt ein bisschen auf Zeit. Sie ziehen weiter an. Jetzt geht der Rainmaker durch. Ein zweiter soll kommen. Den kontert Fletcher, steht sofort wieder auf Powerbomb zum Nearfall. Also der hat den Rainmaker essentiell genosed. Das ist okay. Okada kratzt Fletcher dann die Augen aus. Jetzt soll nochmal der Rainmaker kommen. Fletcher mit dem Cazadora Einroller. 1, 2 und 3. Und nach 17 Minuten. Publikum ist ordentlich gepoppt. Nach 17 Minuten haben wir einen Sieger. Kyle Fletcher macht's nochmal. Er besiegt Kazuchika Okada, ich bin ganz froh, dass wir nicht aufs Time Limit gegangen sind, Niki. Ging es dir auch so, dass du das Gefühl hattest, wenn die beiden im Ring stehen, die sind nicht all out gegangen, hatte ich das Gefühl. Also es wäre noch ein gutes Stück Luft nach oben gewesen, was sie hier vielleicht ganz bewusst nicht rausgehauen haben.
Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, okay, die beiden können sehr viel mehr. Das hast du in den letzten 5 Minuten des Matches hast du erst gesehen, was für eine Magie die beiden entfalten können. Und sie haben, glaube ich, auch mit Absicht sehr langsam angefangen, um eben diesen Kontrast von Anfang des Matches, was wirklich sehr langsam war, zum Ende hin, wo wirklich dann es teilweise schon magisch wurde, wenn wir so in unserem Wording bleiben, um dieses Gefälle einfach so ein bisschen zu zeigen, so von wegen, okay, wir können, wenn wir Bock haben, dann können wir. Und man hat ja auch schon gesehen, das Match an sich ist ja auch einfach groß gewesen, ne? Also diese Holy-Shit-Rufe am Anfang, das fand ich dann wieder cool. Das war so ein bisschen Back to the Roots mit Kenny Omega, Brian Danielson, nicht so krass, aber trotzdem, ich finde es cool, dass so ein Match mit Kyle Fletcher mittlerweile schon Holy-Shit-Rufe bekommt. Und ich muss Okada hier loben. Okada war mal mindestens 80% Okada. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe das Gefühl, Okada bumpt das ganze Jahr nicht, um jetzt sich das fürs C2 aufzusparen. Und jetzt bumpt er in jedem Match. Und jetzt bringt er die guten Matches. Das ist jetzt der Okada, den wir eigentlich schon immer sehen wollten. Und du hast ja aufgeschrieben, okay, vielleicht gehen wir aufs Time Limit oder so. Ich habe mir literally aufgeschrieben, okay, man muss jetzt aufpassen mit Fletcher, was man macht, weil er jetzt das dritte Match in Folge verliert. Er hat gegen Hangman verloren, er hat gegen Briscoe bei Full Gear verloren und jetzt verliert er gegen Okada. Das habe ich mir schon so hingeschrieben während des Matches. Und auf einmal 1, 2, 3. Bumm, Fletcher gewinnt das Ding. Das fand ich krass, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr, sehr, sehr starkes Match und es zeigt halt auch einfach, dieses Turnier wird ein Turnier von 5-Sterne-Klassikern. Also das sind wirklich, da sind Matches drin, da kannst du dich richtig darauf freuen und gerade die Halbfinals und das Finale dann am Ende, das wird richtig abreißen und dann verstehe ich halt auch, warum AEW-Fans und die Sickos sich jedes Jahr so sehr auf dieses C2 freuen, weil genau das sind die Paarungen und genau das sind die Match-Ansetzungen, auf die du Bock hast.
Frage natürlich, die sich eventuell stellen könnte in Zukunft, wenn Fletcher nach dem TNT-Title-Verlust, von dem er sich hier gut recovered hat mit dem Sieg, jetzt den Continental-Title gewinnen würde, wäre das für ihn ein Schritt nach vorn? Wäre das ein auf der Stelle treten? Wäre es vielleicht sogar ein Schritt zurück, weil ich dachte mir so, ey, Charakterentwicklung, das kannst du in dem Turnier an sich ja vorantreiben, aber auf der anderen Seite, wir hatten jetzt, wenn man sich mal anguckt, schon Fäden, da ging es viel um seinen Charakter, also er hat literally einen Gimmickwandel hinter sich, ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, wo er sich die Haare abrasiert hat, neuer Themesong, neue Präsentation, da hat man jetzt ein Jahr eigentlich schon gute Arbeit geleistet und in meinen Augen ist er schon ready für die großen Dinger und ich fände es erfrischend, wenn bei Tony Khan, bei so einer Person mal nicht gewartet werden würde, bis die Leute ungeduldig werden und sagen, ja, wann pusht ihr den mal? Sondern wenn man mal von selber sagen würde, so, und jetzt gehen wir mal direkt mit der Person nach ganz oben. Weiß ich nicht, ob man das vorhat oder nicht, aber ja, auf jeden Fall Kyle Fletcher, da sind wir uns eigentlich für Großes bestimmt.
Er kann ja nah am Sieg dann vorbeischrammen. Also ich sehe ihn jetzt auch nicht als Continental Champ, weil du hast es gesagt, das ist jetzt keine große Weiterentwicklung zum TNT Champ. Aber ich sag mal, du kannst das Turnier trotzdem nutzen, um einen Fletcher mit den großen Namen eben gut darzustellen. Und ey, wenn er dann im Finale oder im Halbfinale rausfliegt in einem absoluten Kracher-Match, vielleicht noch unfair oder so, dann kannst du ihn ja immer noch in die höheren Card-Regionen pushen. Also das ist ja nicht so, dass er jetzt den Titel definitiv gewinnen muss, weil ehrlich gesagt, das will ich nicht sehen. Und das ist aber auch so ein bisschen das Problem bei diesem Turnier allgemein. Dieser Preis, den du am Ende bekommst, ich finde, der ist viel zu gering für die Bedeutung dieses Turniers. Also die ganzen Leute, die da drin stehen, du kannst mir doch nicht erzählen, dass jeder von denen ganz, ganz, ganz dringend Continental Champ werden will. Weil dann frage ich mich, okay, ihr habt das ganze Jahr Zeit, ihr könnt Okada das ganze Jahr herausfordern um diesen Titel. Er hat ihn häufiger verteidigt auch, also jetzt in Form des Unified Titles zwar, aber warum habt ihr denn vorher ihn nicht gefragt? Und jetzt sind alle im Turnier und haben richtig Bock und wollen das alle ganz dringend gewinnen? Schwierig. Also da wünsche ich mir einen anderen Ausgang, ein anderes, also wenn der Gewinner was anderes bekommt, irgendwie World Title Shot bei was auch immer, Double or Nothing oder irgendetwas in diese Richtung. Das wäre, glaube ich, würde den Turnier, glaube ich, mal ganz gut tun.
Guter Punkt, valider Punkt in meinen Augen. Werden wir in den nächsten Wochen schauen, ob wir das nochmal thematisieren müssen. Wir sehen die Bucks, wie die sich zusammengeschlossen haben mit Kenny Omega am Ende des $1 Million Trios Match bei Full Gear. Und bei Kenny Omega wird jetzt auch an der Kabine geklopft. Es folgte das Follow-up zur großen Elite Reunion. Das ist ja einer dieser wirklich großen, von vielen herbeigesehen historischen Momente gewesen bei Full Gear. Und jetzt kommt Kenny aus der Kabine raus und wird gefragt, ja, und seid ihr wieder zusammen? Und Kenny sagt, ja, weiß nicht, das ist kompliziert. So, ich kann halt auch nicht vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und deswegen muss er erstmal tief in sich gehen, schauen, ob das richtig ist. Aber am Ende des Tages, wer ist er schon zu sagen, dass die Bucks keine zweite Chance verdienen? Dann geht die Tür zu. 10 Sekunden awkward silence, die Tür geht wieder auf und Nick und Matt Jackson kommen aus der Kabine. Was da wohl für Konversationen stattgefunden haben, das war der Follow-up zur Elite Reunion bei Full Gear.
Ja, es war ein bisschen wenig. Also ich habe das Segment auch ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Also was wollte man mir jetzt erzählen? Was wollte man jetzt irgendwie weiterbringen? Du fragst Kenny, okay, seid ihr wieder zusammen? Kenny wurschtelt sich irgendwie so ein bisschen drumherum, sagt, ja, irgendwie ja, aber bin mir noch unsicher, aber eigentlich müssen wir ja wieder zusammen sein, weil ich war auch mal böse und mich haben sie ja auch wieder genommen und so. Ja, und dann kommen die Bugs da aus dem Lockerroom raus. Es war recht nichts sagen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was ich jetzt nach diesem Segment dahingehend weiter aufgebaut habe. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden, keine Ahnung, aber war für mich relativ low.
War erstmal, also absolut minimalistisch gedacht, wenn man es jetzt irgendwie noch positiv formulieren möchte, weil sie demnächst, keine Ahnung, was richtig Großes raushauen wollen. Ich habe schon überlegt, okay, was machst du jetzt mit denen? Von mir aus kannst du die zu dritt den Trios-Title von den Ops gewinnen lassen, aber passiert das wirklich? Weil es sieht irgendwie auch aus, als würden Hangman und Swerve jetzt auf die Ops gehen. Müssen wir mal abwarten, aber also irgendwas brodelt bestimmt, aber als Follow-up war, also ihr habt jetzt nichts verpasst. Ihr habt legit gar nichts verpasst. Und dementsprechend ist da noch eine ganze Menge an Luft nach oben, hoffentlich in den nächsten Wochen Boden, den man gut machen wird. Wir sehen nun, wie Mark Briscoe bei Full Gear den TNT-Title gewonnen hat. Ein All-Out-War, so wird es beschrieben, wo ich mir kurz gedacht habe, okay, aber wie schlimm war dieser War, wenn Kyle Fletcher heute einen Okada besiegt hat? Okada hat ja ein Three-Way, ein Trios-Match bestritten, was kürzer war am Ende des Tages und weitaus weniger blutig. Wie krass kann das gewesen sein, dass dieser Mark Briscoe, der das gewonnen hat, der hat sogar noch gewonnen. Also warum tritt der denn heute nicht auf? Also ihr merkt, dass ich finde dieses No-Selling brutalster Matches konterkariert Entwicklungen in der Show. Und das ist mir hier einmal kurz eingefallen. Dann kommt aber natürlich diese Briscoe-Promo, wo ich mir denke, ey, geil an sich. Der hat seinen Bruder verloren, sagt er. Familie hat er wirklich verloren. Die andere Hälfte seiner selbst. Aber er wusste, er muss seinen Bruder stolz machen und genau das hat er gemacht. Er hat für ihn den Titel gewonnen. Der Titel ist für seine Familie zu Hause. Der Titel ist für seine Familie hier on the road. Und er wird ein TNT-Champion sein, an den man sich lange erinnert. Und das war eine Promo, oh, die hat Spaß gemacht. Jetzt frage ich mich, können wir diese Promo nicht einfach vor Publikum machen und uns darauf einigen, dass uns die allen noch wahrscheinlich länger im Kopf geblieben wäre als ein Backstage-Segment? Oder bin ich da schon wieder zu picky?
Nee, man hätte es definitiv vor Publikum machen können. Ich will noch ergänzen, das war ja nach Full Gear, ne? Also er hat ja direkt nach Full Gear gesagt, boah, das war so ein War und bla bla bla. Da hat er natürlich nicht die Zeit gehabt, die jetzt ein Fletcher hatte, sich da auszukurieren. Das könnte man vielleicht dem entgegenstellen von wegen, okay, so ein krasser War war es ja vielleicht gar nicht. Das fühlt sich natürlich nach dem War vielleicht noch mal ein bisschen krasser an, als dann eben 3 Tage danach oder 4 Tage. Aber ja, man, also die Promo, absolut emotionale Promo und ich finde, du schaffst es mit Mark Briscoe in den letzten Monaten schon, dir so einen Typen ranzuziehen, den du in die Upper Midcard stellen kannst und der dann hier und da auch mal noch einen Schritt höher gehen kann und potenziell auf einen World Title gehen könnte. Ich finde, das hast du in den letzten Monaten mit einem Briscoe sehr, sehr gut geschafft. Das hätte ich am Anfang tatsächlich nicht gedacht, dass man den so hoch kriegt. Aber genau deshalb wäre es eben sinnvoll gewesen, diese Promo vor Publikum zu halten, weil du eben diese Connection aus Publikum und ihm einfach brauchst. Das ist das, wovon er lebt. Wenn er am Ende kein Publikum mehr hinter sich hat, dann ist er relativ farblos insgesamt. Und deshalb, ja, stimme ich dir zu, das hätte man wahrscheinlich eher vor Publikum machen sollen, ja.
Women's Tag Team Title Tournament Halbfinale. Julia Hart und Sky Blue, die Sisters of Sin, treffen auf die Babes of Wrath. Wir sind in der Gold-Saison bei AEW, weil bei jedem Match stehen jetzt wirklich irgendwelche Titel neben dem Ring. Also der Tisch ist gut gedeckt, sage ich mal. Es ist ein Match, bei dem ich euch leider jetzt nicht sagen kann, dass es wrestlerisch gut war. 12 Minuten, in meinen Augen leider auch etwas zu lang für die Qualität der Wrestlerinnen, die im Match standen. Es ist umkämpft, sie bauen einen großen Hottag zu Willow auf und immer wenn Willow drin war, war auch Stimmung drin. Aber immer wenn die anderen gecatcht haben, hatte ich das Gefühl, dem Publikum hat so irgendwie ein Driving Factor gefehlt. Beim Pay-Per-View haben sich übrigens ja auch Tony und Mina im Four-Way durchgesetzt und dürfen dann die Stipulation aussuchen. Das ist ja aber das andere Halbfinale. Willow kommt dem Sieg relativ nahe, bis sie Harley wieder eincheckt. Harley kriegt dann leider weiter auf den Sack und Julia Hart springt dann einen Moonsault. Das ist leider so ein Spot, der das Match ein bisschen zusammenfasst. Julia Hart springt einen Moonsault, springt aber leider einen Meter zu weit, landet eigentlich schon auf ihren Füßen und überlegt, was mache ich? Und dann plumpst sie nach vorne mit so einer Art kleinem Elbow-Drop, oder Elbow-Tröpfchen, ein Elbow-Tröpfchen, wenn ihr möchtet. Und da, ja, hat Excalibur versucht zu covern, aber das hat leider gar nicht gut funktioniert. Das hat nicht so schön ausgesehen einfach. Nachdem sich Willow dann eintaggt und die Dr. Bomb zeigt, holt sie den Sieg und damit stehen tatsächlich die Babes of Wrath im Turnierfinale. Da geht es dann entweder gegen Megan Bain und Marina Shafir oder die Timeless Love Bombs. Gucken wir mal, wie es da ausgeht. Durchaus eine Überraschung, dass die Babes of Wrath so weit kommen für mich. 12-minütiges Match, qualitativ hat mich das leider nicht so überzeugen können.
Ja, vor allem, wenn du jetzt vorher dann einen Fletcher gegen Okada hattest, dann ist das natürlich jetzt die Kurve geht runter, sage ich mal. Aber ja, ich glaube, am Ende war es solid Stuff, klar, es hat nicht alles geklappt und so. Aber du merkst, dass alle vier, vielleicht Willow ein bisschen ausgenommen, alle drei, dass die jemanden brauchen, der schon länger im Ring steht und der dieses Match leiten kann und der dann auch ein bisschen mehr Hand anlegen kann und ein bisschen die leiten kann eben im Match. Aber am Ende, ey, Babes of Wrath, ich bin Fan von denen und ganz ehrlich, gib denen den Titel, ist mir egal, hau die zum Mond, ist voll in Ordnung für mich. Mir ist nur aufgefallen, wir haben ja in dieser Dynamite wirklich jedes Match hat mit einem Turnier zu tun. Jedes. Mhm. Also wirklich jedes. Das ist ja so ein bisschen, ne,
ausschließlich Turniermatches.
Ein bisschen faul, so von wegen, okay, wir brauchen ja keine Storybooken, weil wir haben ja Turniere. Aber das ist vielleicht eher fürs Fazit nachher was. Also ich bin erstmal fein damit, dass wir hier im Finale die Babes of Wrath haben. Eigentlich müsstest du ja jetzt auf der anderen Seite dann wahrscheinlich eher die Heels haben. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich eine Megan Bain und eine, wie heißt sie? Marina Shafir, ich weiß nicht, ob ich die jetzt gegen die Babes of Wrath im Finale sehen wollen würde. Ja.
Ja, aber wir halten fest tatsächlich, das ist eine der großen Mottos dieser Show, Motten hätte ich fast gesagt, eine Motto von Tony Khan, Turniere bucken sich sehr bequem. Deswegen kann man am besten gleich 5 davon gleichzeitig machen. Deswegen, nun gut. Nach der Werbung kommen wir jetzt nach Continental Classic und Women's Tag Team Turnier zum neuen World Champion, Samoa Joe. Heute ist er dann jetzt das drittwichtigste bei der Show, habe ich mir gedacht. Der Double Champion kommt nach draußen. Der erste Mensch, der einen World Title bei AEW und einen zweiten Titel dazu hält, hat Powers Hobbs dabei, Shibata dabei. Tony Schiavone begrüßt die Herren im Ring, wo ich mir überlegt habe, das ist so clever. Er wird aber sofort gebeten, den Ring zu verlassen, nicht gewaltsam immerhin. Während Backstage ein dicker SUV einrollt. Joe will da gerade ausholen, aber wird unterbrochen, weil Prince Nana den Swerve im Kindergarten abgibt. Fährt den Strickland vor, der mit Stahlkette und Tacker bewaffnet loszieht, ebenso wie der um die Ecke schlendernde Hangman Adam Page, unser entthronter World Champion. Joe schickt jetzt Shibata Backstage, der soll die Jungs vom Ops Dojo rausholen, der Dojo-Nachwuchs. Und während Joe brüllt, dass er ein rücksichtsloser Stratege ist und alles perfekt nach Plan lief, Shibata eingegriffen, Hobbs eingegriffen, sagt er, ja, da ist ja noch was, wo ihr zu dumm seid, das zu verstehen. Gut, dass ich ein Videopaket vorbereitet habe. Dieses Videopaket bestand dann daraus, ein paar Clips von Hook aus den letzten Wochen und Monaten aneinander zu reihen, wie er sich mit Eddie Kingston und dem Hangman zusammenschloss, gesagt hat, ihr erinnert euch an das Videopaket damals, als sie noch in dieser ECW Residency waren in Philly, von wegen, vielleicht ist es Zeit, auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Or maybe not, wo ich mich aufgeregt habe. All das, der große Plan von Samoa Joe, war die ganze Zeit gedacht damit, Hook, die Babyfaces, hintergeht, sich jetzt wieder mit den Ops zusammenschließt, denn sein Eingriff beim Pay-Per-View ebnete den Weg zum Sieg. Er war das Zünglein an der Waage und zu diesem doch leider sehr toten Theme-Song kommt Hook jetzt nach draußen. Als Heel, aber mit Attitüde, der gut gekleidete Gassen-Assi könnte ihm als Gimmick tatsächlich stehen. Er steht dann wieder auf Seiten der Ops und bekommt das Mikrofon gereicht, wird ausgebuht und ich dachte, bitte lass ihn einfach gar nicht viel reden. 2, 3 Sätze und dann spielst du irgendeine Musik. Sie spielen eine Musik, nachdem er 2, 3 Sätze gesagt hat. Er sagt, Joe, du hattest recht, die ganzen Rednecks sind so dumm, das zu verstehen, dass sie hier auf den besten Second-Generation-Wrestler schauen, den das Business je gesehen hat. Also tut mir einen Gefallen. Und dann eben Swerve Strickland. Die neue Musik, die beim Pay-Per-View ganz cool war, die einen sehr langen Vorspann hat, der für andere Weekly-Entrances ein bisschen lang werden könnte, aber schauen wir mal. Und Swerve Strickland kommt jetzt über die Bar unten. Wir waren in so einem spannenden Venue wieder. 1000 Leute haben da reingepasst und da ist im Unterrang ganz hinten eine Bar gewesen. Da kommt Swerve Strickland, sammelt den Hangman ein, der, das ist ein wichtiges Detail, sich vorher einen Shot trinkt, der sich Mut antrinkt. Da erinnern wir uns doch, war doch das dunkle Kapitel von Hangman Page. Das hat er doch hinter sich gelassen. Das war ja jahrelang letzten Endes Teil auch des Aufbaus, warum er dann wieder World Champion geworden ist. Jetzt verliert er den Titel nach 3, 4 Monaten und greift sofort wieder zum Glas, geht jetzt mit Swerve Strickland in den Ring. Es gibt den Beatdown, die räumen auf, rasten aus, Flaschen gehen zu Bruch, die Dojo-Mitglieder werden gebrochen, nach links, nach rechts, es scheppert und dann gibt es am Ende den Staredown, die Jungs von den Ops flüchten, wir haben 2 Jungs im Ring und ich dachte mir, Niki, komm, wir machen nochmal Blood and Guts, bringt doch eh nichts, mach einfach nochmal Blood and Guts, 4 gegen 4 diesmal.
Einfach das Dojo reinstellen, das Dojo gegen Hangman und so. Nee, ich brauch kein weiteres Blatt. Aber Blood and Guts juckt eh keinen. Also ich meine, wenn dann sind die nächste Woche trotzdem wieder da. Also whatever. Ich habe mich gefragt, du hast es jetzt so drüber gebügelt. Diese Zeitspanne, während Joe oder während das Video eingespielt wird, wo Prinz Nana Swerve rauslässt und der in der Halle ankommt, das waren gefühlt 5 Minuten.
Ja, ist ja ein großes Tunnelsystem da gewesen. Aber die wirklich, Arena hieß ne? ja auch The Pinnacle und da kann man sich auch mal verlaufen. Wo? Ich war da noch nicht. Ich hätte den Eingang nicht gefunden.
Ja, aber wo ist er denn lang? Ich meine, er ist ja schon drin gewesen in der Halle. Er ist ja schon mit dem
der
Auto
hinten reingefahren. Der Swerve ist ja erstmal Backstage, der ist dann rumgelaufen, hat er die Tür aufgemacht, war da Tony Storm auf einmal drin, dann er weiter. Das ist dann bei der nächsten Tür, sitzt dann Tony Khan, will ihn direkt in Match spucken und macht er sofort wieder zu, bis der dann einmal am Ring ist, ne? Hat noch Autogramme geschrieben. Also das ist ganz logisch.
Also da habe ich mir wirklich gedacht so, hä, habt ihr das Video zu früh abgespielt? Oder also hätte das eigentlich nach der Promo kommen sollen? Was macht ihr denn da? Aber ich finde, also jetzt höre ich auch auf zu meckern, weil ich fand dieses Segment richtig gut. Weil wir haben einfach Joe gesehen. Okay, neuer World Champ, kann man von halten, was man möchte. Muss man jetzt ein bisschen gucken, wo es sich hin entwickelt. Aber was ich hier richtig gut fand, Hook hat mal Spotlight bekommen. Und zwar, ich mag Hook nicht so sonderlich, das wissen wir. Aber ich finde es gut, wenn Leute aufgebaut werden. Und wenn Hook nun mal das Zünglein an der Waage war, dann ist natürlich auch wichtig, dass er jetzt Spotlight hier bekommt bei dieser Dynamite-Ausgabe. So, und der ist halt rausgekommen, sah, ja, badass aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber passt, glaube ich, ganz gut rein in dieses ganze Ops-Konstrukt, möchte ich es nennen. Und du hast das mit dem Hangman angesprochen und mit der Bar und mit dem Bier. Ich habe auch gesehen, dass er den Schock genommen hat. Ob das jetzt zur größeren Story wird, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es so cool finde, wenn das jetzt sozusagen nochmal kommt und man das nochmal aufwärmt, was man früher schon mal gemacht hat. Da muss man gucken. Und in einer perfekten Welt wäre natürlich jetzt noch als dritte Person ein Will Ospreay rausgekommen und hätte da noch den beiden mitgeholfen. So, und das wir sind in keiner perfekten Welt. Der muss sich jetzt erstmal auskurieren. Aber ja, insgesamt fand ich ein sehr, sehr gutes Segment und bin gespannt, wo es sich jetzt hin entwickelt Richtung World End.
Ja, also auf jeden Fall ein Segment, bei dem ein bisschen was drin war. Hangman trinkt wieder, Hook in der kurzen Promo. Ich fand auch, er hat da mehr Charisma ausstrahlen können als in dieser Babyface-Rolle, in der er nicht wirklich weiter nach vorne gekommen ist. Er darf halt nur nicht der Prügelknabe des Stables werden. Das wäre mir noch relativ wichtig. Joe als Champion, ja, du hast gesagt, mal gucken, was wir mit dem machen. Ich fand den relativ beiläufig in diesem Segment. Also eigentlich ging es nicht um ihn, es ging um Hook, es ging um Hangman und es ging um Swerve. Und die große Frage ist auch, was wird denn jetzt das World-Title-Match bei World's End? Also ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass es ein Singles-Match wird im Moment. Ich sehe Minimum ein Three-Way, was lustigerweise 1:1 das World-Title-Match von Revolution 2024 wäre. Also auch das gab es tatsächlich schon. weiß ich nicht. Oder also was siehst du mit Blick jetzt auf World's End? Das sind jetzt halt noch 4 Wochen. Also in 4 Wochen müsste man dann ein World-Title-Match irgendwie erzählen. Oder glaubst du, es wird jemand ganz anders und wir sehen Hangman und Swerve jetzt tatsächlich als Tag-Team? Wäre das was, worauf du Bock hättest?
Ich hätte grundsätzlich Bock darauf, die beiden als Tag-Team zu sehen, weil das ist ja so ein bisschen dieses Hangman-Kenny-Ding auch von damals, das hat einfach gut funktioniert. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber ich hab mir die Frage auch gestellt, okay, was machen wir bei World's End? Weil ich will das Triple Threat nicht nochmal sehen und ich will aber auch, also ich wüsste jetzt nicht, wie die beiden sich einig werden sollten, wer jetzt da dieses World-Title-Match bekommt. Und ich will jetzt auch nicht einfach ein Number-One-Contender-Match bekommen zwischen Hangman und Swerve. Einfach random, so, obwohl sie ja gerade irgendwie zusammenarbeiten, wo man auch die Frage stellen kann, warum arbeitet ihr denn gerade eigentlich zusammen? Also, ihr habt euch bei All In, ne, Swerve hat mit eingegriffen und dich mit gerettet, aber ist das jetzt schon die Freundschaft gewesen? Ist das jetzt schon das, okay, ab jetzt sind wir Bros, ab jetzt kämpfen wir zusammen gewesen? Weiß ich nicht. Also da kann man auf jeden Fall, also man kann einiges machen, weil du ja auch sehr, sehr viel Geschichte eben zwischen Swerve und Hangman hast. Was jetzt das World-Title-Match wird und vor allem, ob ich mich auf das World-Title-Match freuen soll, egal wer von den beiden das werden sollte, weiß ich nicht. Vielleicht machst du auch ein Tag-Team-Match und du bringst irgendein Gimmick-Match im Main-Event. Oder
du machst gar kein World-Title-Match, weil du das Continental Classic
genau als Main-Event sowas und dann übersetzt. Machst du eben ein Tag-Team-Match zwischen Swerve und Hangman gegen Joe und Hook oder sowas.
Aber das ist ja auch, also sollten wir jemanden zum World-Champion machen, mit dem wir erstmal ein Problem haben, ein Pay-Per-View-Titel-Match zu machen. Ne? Also ich habe ja gerade schon gesagt, Joe war für mich hier so ein bisschen Nebendarsteller und also der World-Champion, das muss unbestritten der Hauptdarsteller deiner Liga sein und das, so sehr ich Joe mag, ich feiere den Typen absolut und ich glaube, du kannst viel schlechtere Wahlen als Champion treffen, aber irgendwie, weiß nicht, fehlt mir da das Feuer. Auch heute habe ich nicht die Legitimation gesehen, erstmal zu sagen, ja geil, dass der jetzt wieder World Champion ist. So, da hat mir ein bisschen das Feuer gefehlt, ehrlicherweise.
Ja, da würde ich zustimmen. Also Joe hat auf jeden Fall noch viel zu tun, dass man ihn so darstellt oder dass wir ihn so sehen, wie eben ein Hangman oder andere World Champs, die vor ihm waren, ja.
Großes Videopaket zur Niederlage von Jon Moxley. Er redet sich danach bei Fuji um Kopf und Kragen. Ah, da sind die Kameras. Ja, hier der Kyle O'Reilly. Der ist eh ausgeschaltet. Den sehen wir jetzt erstmal eine Weile nicht mehr. Ist ja auch nur die Regular Season jetzt gewesen, wo er am Ende ein paar Spiele verloren hat. Jetzt starten die Playoffs und jetzt kommt's drauf an. Jetzt wird er nämlich wieder gewinnen. Er erkennt seine Niederlagenserie also nicht an. Er erkennt sie nicht als das, was es ist, eine Misere, sondern denkt weiter, er ist der krasseste, toughste Fucker auf dieser Welt. Und das Ganze geht flüssig über in das Match in der Bluli gegen Mascara Dorada. Was würdest du sagen, wie hat Mox auf dich gewirkt, als er seine Niederlage beim Pay-Per-View hier verarbeiten musste?
Ja, es war, wie du gesagt hast, also er will es irgendwie nicht einsehen. Er versucht sich da irgendwie zu pushen und zu sagen, so, hey, Leute, kackegal, ich habe halt verloren. Ja, whatever, weiter geht's, wir müssen jetzt ran und jetzt kommt Continental Classic und so. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Art und Weise, eine Unsicherheit zu überspielen, indem man sich natürlich reinhypt, indem man sich pusht. Mhm. Na, das kennen vielleicht...
Laut wird.
Genau, laut wird und wirklich nach vorne rennt und sagt, komm, ist alles scheißegal. Er hat ja sogar, als er dann auf den Boden gegangen hat, ein paar Liegestütze gemacht und so. Also der hat sich da richtig reingepumpt. Wenn man auf die Death Rider im Hintergrund ein bisschen achtet, kann man jetzt interpretieren, die Blicke waren da nicht ganz so happy. Ist ja die Frage, ist das jetzt zu viel interpretiert oder macht man da jetzt wirklich langsam mal was draus? Das ist so ein bisschen die Frage und das hängt ja auch mit dem nächsten Match jetzt ein bisschen zusammen.
Mox versucht es mit 10 Haltegriffen, um diesem Dorada die Schnelligkeit aus den Gliedern zu ziehen. Es klappt mal besser, mal schlechter. Match ist letztlich ausgeglichen. Dorada spektakelt sich in die Herzen der Fans. Auch ein Cutter von Moxley hält ihn nicht auf. Das Geile an dieser Story von Jon Moxley in den letzten 4 bis 6 Wochen, das muss man wirklich sagen, ist, wann auch immer der jetzt in einem Aufgabegriff landet. Selbst von fucking Mascara Dorada. Ich weiß, der ist Nummer 2 Babyface bei CMLL, aber trotzdem. Denn ist beim AEW-Kosmos ist der auch nicht so ultra bekannt. Aber als der diesen Yuji Katami Armbar ansetzt, Jesus Christ, gehen die Fans nahe. Weil sie denken, oh mein Gott, Moxley verliert. Es passiert schon wieder. Aber nein, er kann sich nochmal befreien. Dorada bleibt am Ball. 450 Splash. 1-2. Kickout bei 2,999. Es gibt This Is Awesome Chance. Beide top abgeliefert. Shooting Star Press von Moxley gekontert. Sleepout gegen Dorada und der schläft ein. Er schläft ein. Die große Niederlagenserie von Jon Moxley, sie ist beendet. Die Misere ist vorbei. Er besiegt Dorada mit dem Headlock, so einst, wie er das gemacht hat, mit dieser Entschlossenheit am Ende. Und 4 Sekunden, ich habe geschaut, 4 Sekunden nach dem Ende des Matches gehen die Kommentatoren sofort in die Tabelle. Moxley hat die 3 Punkte weiter im Text. Die große Niederlagenserie, Niki, ist vorbei. Ist das der Turning Point für die Death Rider? Mox hat gesagt, die letzten Matches waren eh nicht so wichtig, jetzt geht's wieder um was. Und er hat gewonnen. Hat er recht gehabt die ganze Zeit?
es war halt am Ende des Tages auch nur Mascara Dorada. Ne? Es war jetzt kein Top-Babyface wie Darby Allin oder eben jetzt, naja, Kyle O'Reilly, Top-Babyface, okay, aber eben trotzdem irgendwie ein Name, der jetzt bei AEW wirklich etabliert ist, sondern es war halt, das sind so die Namen, die du in einem Continental Classic natürlich mit drin haben musst, die halt auffüllen. Die halt gut sind für Matches, die aber halt einfach verlieren können, damit die anderen gewinnen. Letztes Jahr war das zum Beispiel Beast Mortos und so, die du damit reingebuckt hast. Also solche Leute brauchst du halt einfach auch. Und ich finde es gut, dass Moxley hier nicht jetzt jedes Match verliert. Der darf die wichtigen Matches verlieren gegen eben einen Kyle O'Reilly, gegen eben einen Darby Allin, die wirklich auch irgendwie ein Standing haben und was davon haben. Aber hier jetzt gegen Mascara Dorada, wenn der jetzt Moxley besiegt hätte, da hätte man nichts mitgemacht. Gar nichts. Und bei Moxley wäre im Zweifel auch nichts passiert. Der hätte dann gesagt, ja komm, egal, weiter geht's. Wir müssen jetzt wieder rein. Ich mache hier noch ein paar Push-Ups. Von daher würde ich sagen, am Ende des Tages ist es gut, dass Mascara hier nicht gewonnen hat. Insgesamt good stuff. Also ich habe mich gefreut einfach, dass Mascara Dorada aus Moxley so ein bisschen was noch rausgezogen hat. Weil ich ja Moxley-Matches immer so ein bisschen langweilig finde. Ich finde aber, in der Kombination hat das gut geklappt. Und ja, gutes Match, good stuff.
Sehenswerte 12 Minuten. Und danach ertönt die Musik von Toni Storm. Die kommt jetzt in den Ring. John Moxley steht da noch, feiert sich wie ein Gorilla, Uga Uga. Und Marina Shafir steht hinter ihm. Und der muss jetzt auch Marina und Toni Storm auseinanderhalten. Johnny, deine Augen trübe ich nicht, sagt Toni Storm. Ich operiere nicht in Gewalt oder Brutalität. Ich operiere im Sinne der Liebe. Ich habe eine Nachricht für deine Kellertochter da hinten. Unsere Stipulation fürs Halbfinale, Baby. Women's Tag Team Title Tournament. Es muss brutal sein, aber auch unterhaltsam genug für die Sickos. Heute Morgen kam nach 4 Tagen langem Nachdenken endlich der Funke, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Nee, der Funke, der übergesprungen. Ihr wisst schon, Tröpfchen im Zweifelsfall. Und zwar hat sie an ihre süße Mina gedacht und ist aufgewacht und hat gesagt, ey, ich hab dir noch gar kein Weihnachtsgeschenk gemacht. Aber jetzt, Mina, komm doch mal raus. Und Mina kommt auf die Bühne. Serviere ich dir diese beiden Tittentörtchen auf dem Silbertablett nächste Woche. Hardcore Holiday Deathmatch. Ich denke mir, ach cool, das nächste Blutbad. Also wir sind von, ja, einmal im Jahr zu, ja, einmal alle paar Monate, ja, einmal alle paar Wochen. Jetzt eigentlich einmal alle paar Tage, Niki. Eigentlich kann jede Woche, kann doch mal jemand monumental aussaften. Nein, also ich habe damit tatsächlich ein sehr großes Problem und bin eigentlich ungläubig, dass sie das machen. Es hat keine Konsequenzen und Blutbäder werden jede Woche rausgehauen, als wäre es nichts. Das widerstrebt mir massiv.
Ja, ich weiß nicht, ob man sich damit so ein bisschen abheben möchte jetzt, weil man hat ja normalerweise, ich sag mal, bei WWE und den großen Ligen, anderen Ligen, hat man ja auch so diese Holiday-Matches, wo du dann auch mit, ne, wo du mit einem Weihnachtsbaum dich da umhaust und
also
so.
Also ich glaube, jemand, der bei AEW reinschaut, das Letzte, was er da vermisst, ist mal so einen guten alten irgendwie Thanksgiving-Ball oder wo am Ende jemand einen Truthahn oder eine Weihnachtskiste auf den Kopf bekommt oder einen Kürbis, so ein Holiday oder Halloween Street Fight oder so. Trick or Street Fight. Ich glaube, das vermisst bei AEW wirklich mal keiner.
Nee, das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass man da irgendwie mit anschließen möchte, dass man das auch machen möchte, nur eben jetzt in der AEW-Variante. Wow. Also hat man jetzt vielleicht einen Weihnachtsbaum mit Rasierklingen dran oder man hat ein
Geschenk
mit Thumbtacks.
Der den Kürbis bis oben voll geblutet hat, hat das Match gewonnen.
Ja,
das heißt,
mit so einem Trichter drunter.
Fill up the cup Match. Ja.
Nee, keine Ahnung, es ist schon Quatsch. Ich meine, man konnte mit rechnen, weil Tony hat das vor 3 Wochen oder wann das war, oder vor 2 Wochen, hat sie schon angekündigt, dass es irgendwie in die Richtung geht. Und wenn man jetzt gerade auch guckt mit dem Blood and Guts Match, was da passiert ist mit Mina und Tony und dass sie da natürlich rachen möchte und so, okay, fein, es ist auf der anderen Seite auch Marina Shafir, die da wirklich maßgeblich mit beteiligt war, dass eben dieses Match dann zu Ende ging bei Blood and Guts, dann bin ich mit dem Deathmatch jetzt fein. Das Problem ist halt nur, andere Deathmatches werden einfach so dann auch mit reingeworfen, die vielleicht gar nicht so eine Riesenrelevanz haben. So, und da ist halt das Problem. Nicht, dass das jetzt häufiger kommt, weil ich würde sagen, hier ist es schon irgendwie, weil Timeless Toni Storm natürlich auch so ein bisschen abgefuckter ist, sie ist ja so ein bisschen drüber einfach. Das passt schon in ihren Charakter da rein, einfach so ein Holiday-Deathmatch zu machen. Und ich freue mich einfach auf ein Hardcore-Match mit Weihnachtsbäumen, mit ein bisschen, keine Ahnung, was isst man zu Weihnachten so? Was esst ihr zu Weihnachten?
Wiener Würstchen und Kartoffelsalat.
So, dann hauen sie sich mit Kartoffelsalat um die Ohren oder so. Ich weiß nicht.
Ich will nicht wissen, was Toni Storm im Ring mit einem Wiener Würstchen alles machen würde.
So, nee, nichts. Sie liebt die Mina. Sie liebt Mina, Tobi. Da ist nichts mit Würstchen. Da ist out of Würstchen. Apropos Würstchen, John Moxley in diesem Segment zwischen den beiden Frauen, ne? Der war so geil, wirklich. Also Moxley, jedes Mal, wenn er mit Frauen interagiert, Backstage oder im Ring, ich liebe diesen Typen. Guck mal sein Gesicht, er ist wirklich so, ey, Digga, ey, das ist nicht dein Ansehen. Das ist so Deathmatch, also, Marina, nein, bleib zurück. Das ist so gut, so gut.
Das andere Geschlecht überfordert John Moxley zu
ja.
Das konnte man hier entnehmen. Das andere Geschlecht äußert sich jetzt auch Backstage in Form von Chris Statlander. Sie hat Mercedes Moné besiegt und ihr wird auch gesagt, ey, du bist die Zweite, die bei AEW Mercedes gepinnt hat. Was für eine große Titelverteidigung. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Und Chris Statlander, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Fragt die Wrestling-Welt. Und ich denke mir, ja, genau. Fragen wir die Wrestling-Welt. Ich habe Toni Storm, ich habe Mercedes Moné besiegt. Wer soll mich denn aufhalten? Und das war das Segment. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gibt bestimmt einen Plan. Man kann auch sagen, die wird jetzt bis Ende des Jahres irgendwelche Open-Challenge-Titelmatches verschenken und keiner weiß, was passiert. Wie sehr das ihrem Title-Run weiterhelfen würde, nun gut.
Naja, das war vorhin wie so ein bisschen wie das Segment vorhin mit den Bugs. Das war so nichts sagen. Das war so, okay, wir schieben es mal auf nächste Woche. Wir schieben es mal auf übernächste Woche. Irgendwer wird schon rauskommen, Tobi. Irgendwer kommt da schon aus dem Backstage-Bereich rausgerannt, wenn sie im Ring eine Promo hält. Irgendwer schafft's.
Sie braucht für mich noch diesen plakativen Superstar-Making-Moment. Den brauchst du noch. Sie hat die Siege gegen Tony und Mercedes, ja, das hat also definitiv. Aber dieses Plakative, das ist ein Superstar. Das brauchen wir bei ihr noch. Und sie ist noch nicht so weit, dass man einfach sagen kann, die ist schon so weit, einfach ein paar Open-Challenge-Matches. Und dann ist das kannst du machen, wenn sie TBS-Champion ist, aber nicht als World-Champion. Deswegen hoffe ich, dass man irgendeinen Plan für sie hat.
Und sie hat ja gesagt, also sie hat ja nicht nur das AEW-Roster angesprochen, nee, sie hat das die gesamte Wrestling-Welt angesprochen. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir bei World's End genau eine Persephone oder ähnliche Konsorten bekommen. Also das kann schon sein.
Wie wär's mit Bozilla? Die könnte man über die drüber walzen. Könnte man aus dem Alien eine Suppe machen.
Eine Alien-Suppe?
Oh. Ja. Darby Allin kommt nach draußen nach seiner Niederlage gegen Pac beim Pay-Per-View. Aber das ist auch Schnee von gestern. Sein Gegner heute hier im Continental Classic ist Kevin Knight. Und mit diesen beiden Matches oder mit diesen beiden Kontrahenten hatten wir ein Match. Zwei, die in der Buddy Wayne Academy das Wrestling gelernt haben und in meinen Augen ja das hier ganz gut unter Beweis gestellt haben. Es war jetzt kein Darby-Deathmatch. Das ist erstmal schon mal eine gute Erkenntnis. Aber trotzdem zählt ja Darby auch aus dem Monkey-Flip die Hölle raus. Ne? Es zählt sein Knie. Es war so ein bisschen die Story des Matches. Oh, Darby, ist er nicht doch verletzt? Aber Kevin Knight, der kann halt auch wirklich zu jeder Sekunde explodieren und in alle Richtungen schießen. Und Darby kann zu jeder Sekunde explodieren und in alle Richtungen fliegen. Also das war halt, das hat irgendwie für mich so einen ganz eigenen Reiz ergeben für dieses Match, dass ich nicht vorspulen konnte und da geklebt bin. Ich habe mir auch die Picture-in-Picture-Phase mit angeschaut, weil es auf eine ganz eigene Art und Weise mich gefesselt hat. Also es gefiel mir wirklich, wirklich gut. Es ist eine Empfehlung in meinen Augen auch wirklich. Schöne Nearfalls. Der Jet geht dann, das ist der Move des Matches, für mich eigentlich auch der Move des Abends, er geht Coast to Coast. Und es ist nicht irgendein geworkter Coast to Coast, wo man sagt, ja, der ist irgendwie, ne, der landet dann so vorher, dass die Füße nicht viel machen. Nee, der schießt gegen den Kopf von Darby Allin. Darby Allin bounced vom unteren Turnbuckle mit dem Kopf zurück in den Ring. Das war einer der härtesten Coast to Coast, die ich auch ohne Stuhl und Mülltonnen und irgendwas jemals gesehen habe. Weil Kevin Knight, der hätte bis in die erste Reihe springen können, so viel Kraft und so viel Wumms hatte der. Und dann setzt er den UFO Splash hinterher und clean in the middle of the ring, ohne Eingriffe, ohne irgendwas, besiegt Kevin Knight Darby Allin 1, 2, 3. Schock, Niki.
Das war wirklich schockierend. Also ich muss wirklich sagen, das ist das zweite Match, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass es so ausgeht. Vor allem bei Okada auch schon nicht. Also da hatte ich auch nicht mit gerechnet, dass Fletcher irgendwie gewinnt. Aber da dachte ich mir, okay, es ist noch relativ even. Hier war es für mich nicht even. Hier war für mich Kevin Knight dieser Typ, der das auffüllt und der sich jetzt eben für Darby Allin und wenn nicht alles noch in der League ist, hinlegen darf. Nee, ist nicht so. Aber das Match an sich hat für mich gut gezeigt, warum man Kevin Knight eben auf jeden Fall gewinnen lassen sollte, weil er halt in Zukunft wirklich ein Star bei AEW werden könnte. Weil er so auch, er hat ja letztes Jahr, doch ich meine, es war letztes Jahr im Continental Classic gegen Osprey. Will Ospreay das Match gehabt.
Ja.
So, das war auch schon richtig krass und auch ein Will Ospreay und ein Swerve und so, die praisen ihn richtig dafür, was er im Ring alles liefert und so. Und ich weiß gerade gar nicht, wie alt er ist, aber so wahnsinnig alt kann er eigentlich noch gar nicht sein. Aber das war insgesamt ein richtig, richtig gutes Match. Und das sind halt Ansetzungen, die kriegst du nur im Continental Classic. Die kriegst du nicht einfach so bei Dynamite, weil was hat ein Darby jetzt mit einem Kevin Knight zu tun? Gar nichts. Das sind sogar verschiedene Divisions. Also die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dann wirklich Moves hier ausgepackt. Du hast den Coast to Coast angesprochen. Ich fand diesen Sprung von Kevin Knight über das oberste Ringseil auf die Rampe, wo er Darby da umwämst, fand ich auch richtig, richtig stark. Ja, und am Ende, Darby verliert. Beim Pay-Per-View verloren, hier verloren. Ich meine, ja, es ist jetzt ein Turnier, da ist die Niederlage vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich weiß nicht, wo man mit
ihm hin will. Also langsam sind mir die Darby-Ausreden ein bisschen billig, ne?
Ja,
also jetzt nicht bezogen auf dich, aber ich höre ja von anderen, ja, warte mal ab, das wird Darby ist ja ultimativer Underdog. Aber jetzt wirklich, nee, eins verliert er, aber dann wirklich.
Ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube, mit Darby ist es einfach vorbei. Du hast es gesehen, du hast ihn in dieses Turnier gepackt und mir war bums egal, ob der Typ jetzt gewonnen hat, das letzte Match oder nicht. Und ich glaube, das ist genau Darby Allin. Darby Allin ist einfach da, um gute Matches zu machen, um einfach Siege und Niederlagen völlig zu egalisieren. Das ist ja
einzigartig.
Ja, klar, aber ne, er hat ja schon seinen eigenen Stil, das muss man ihm ja schon lassen. Und auch wenn der Stil rough ist und viele den nicht abkönnen und so, das verstehe ich auch. Aber ich habe das Gefühl, man will mit ihm nirgendwo hin. Das Moxley-Ding, habe ich das Gefühl, war eigentlich auch nur dafür da, um die Story für Moxley aufzubauen und nicht für Darby jetzt. Und ja, so geht's halt jetzt mit Darby weiter.
Zwei Ergänzungen. Kevin Knight ist 28 Jahre jung, im Januar, am 1. Januar 1997 geboren. Also müsste auch eigentlich eine Menge schieflaufen, um aus dem nicht innerhalb der nächsten 2-3 Jahre einen Star zu machen. Nicht absolutes Aushängeschild der Liga, aber das kann jemand sein. Das ist so ein trotzdem Marquee-Superstar für AEW. Da kann er hin, weil er hat einen unfassbaren Look, finde ich, einen ganz krassen Körperbau, krasse Genetics, der Typ ist durchtrainiert wie nur sonst was, der hat eine Agilität, der hat Sprungkraft, der hat ein Charisma, der kann die Leute mitreißen, also wirklich stark und es war nicht das Continental Classic, es war dieses Jahr im April im Owen Hart Foundation Quarterfinal hat er gegen Will
Ospreay. Ach, das war das andere Riesenturnier. Ach, ich erinnere mich, das andere
Turnier. Wir haben ja ein paar. Nee, genau, und das war das und Darby, keine Ahnung. Ja, soll ich euch sagen, ist er jetzt auf Niederlagenserie? Also, wenn ich mir jetzt wirklich einfach nur anschaue, mit dem Moment, als Darby Allin dieses riesige I-Quit-Match gegen John Moxley gibt, wo wir nach All In gesagt haben, das ist eigentlich so das Match, auf das arbeitet jetzt alles hin. Das hat wochenlang die TV-Shows getragen. Es wird aufgebaut, es kommt bei WrestleDream, Monate nach All In, dann kommt es und Darby Allin kriegt seinen großen Sieg. Was ist der Follow-up? Der Follow-up ist, Kyle O'Reilly bekommt einen wochenlangen Push, darf John Moxley besiegen, gewinnt ein Wargames-Match, bei dem Darby Allin von der Bühne durch den Tisch geworfen wird. Darby Allin verliert beim Pay-Per-View gegen Pac. Darby Allin verliert clean gegen Kevin Knight. Kann man jetzt sagen, ist eine ganz große Story. Man kann aber auch sagen, Freunde, verkompliziert es nicht. Das Ding habt ihr in den Sand gesetzt. Entweder ihr überlegt, wie ihr den Karren aus dem Dreck zieht, oder ihr lasst es einfach bleiben. Aber ich bin nicht bereit, hier die schützende Hand drüber zu legen und zu sagen, nee, aber das macht man ja ganz anders und bei AEW ist das jetzt so. Nee, es gibt ganz gewisse Dinge im Wrestling, die funktionieren schon immer. Unter anderem, wenn jemand ein cooler Charakter ist und Matches gewinnt, Überraschung, er kommt over. Aber ich finde, das ist ein Way, um sein Momentum zu killen. Und apropos Kyle O'Reilly, ich würde fast befürchten, dass sie den tatsächlich jetzt, nachdem sie 4-5 Wochen große Story mit ihm erzählt haben, dass sie ihn jetzt erstmal rausschreiben nach diesem Match gegen John Moxley. Auch hier, großer Sieg gegen Mox, Pause, Momentum gekillt und dann kommt er irgendwann wieder und macht ein bisschen Conglomeration, obwohl wir gesagt haben, das wäre jetzt eigentlich einer legitim für ein World-Title-Match, gerade in Tony Khans Welt, sah jetzt auch nicht so aus und dann finde ich, ist es in Summe schon bei AEW ein Grundproblem, Follow-Ups wisst ihr seit jeher, dass wir das besprechen, aber jetzt explizit bei Darby, auch hier bei Kyle O'Reilly, nee, weiß ich nicht, bin ich nicht bereit, das einfach so hinzunehmen.
Das Ding ist, du hast halt jetzt auch das Problem, dass du Darby in dieses Turnier gepackt hast. Der wird ja hier nichts reißen, also da bin ich mir sehr sicher, selbst in seiner eigenen League, da ist ein Pakt, das heißt, wir kriegen das Rematch irgendwie noch, okay, ein Speedball besiegt er vielleicht,
kann er gewinnen von mir.
Kevin aus. Knight hat halt verloren, ein Kyle Fletcher wird er nicht gewinnen und ein Okada wird er vielleicht auch nicht gewinnen, vielleicht macht man bei einem von beiden noch ein Timeout, dass er da irgendwie rauskommt, aber was hast du dann am Ende mit Darby Allin in diesem Turnier gemacht, frage ich mich, da denke ich mir, okay, das ist aber dein Problem, wenn du ihn in so ein Turnier packst, der Typ muss halt verlieren. Und gerade jetzt nach diesem I-Quit-Match, du hast es gesagt, und jetzt aber auch der Niederlage beim Pay-Per-View, weiß ich nicht, ob er der Typ ist, der jetzt noch mehr groß verlieren sollte, weil dann sag mir einfach, dass du nichts mit ihm machen willst, dann ist okay, dann hau ihn halt irgendwo einfach rein, damit er seine Spots machen kann und dann ist gut. Aber Darby ist doch eigentlich einer der AEW-Leute, die du definitiv irgendwo groß featuren möchtest, weil der von Anfang an da war, der alles für diese Liga gibt, der auf Mount Everest gekrabbelt ist, hat da die Fahne von AEW gehisst. Also das ist doch eigentlich der Archetyp von Superstar, den du für dich und deine Liga brauchst. Und ja, das hat man hier irgendwie Stand jetzt in Sand gesetzt. Ich weiß auch noch nicht. Ich habe das Vertrauen leider an Tony Khan gerade auch nicht, was Darby Allin angeht, dass er da noch was draus macht, bin ich ganz ehrlich.
Wenn dann jetzt ein Darby Allin auf einmal einen Fletcher oder einen Okada besiegen würde, wäre halt auch okay, warum konnte er dann vorher die Matches nicht gewinnen? Genau. Hätte das nicht viel mehr Impact? Also es gibt wenige Szenarien, in denen ich mir jetzt gerade vorstellen kann, dass ich am Ende sage, ah, nee, dann ist es genau richtig, dass man das so gemacht hat. Dementsprechend gucken wir mal, was da in den nächsten Wochen noch passiert. Eddie Kingston, Backstage. Natürlich Eddie Kingston Promo Backstage. Lass ihn bloß nicht vor Leuten reden, kann er ja auch gar nicht. Naja, sitzt dann da, beziehungsweise steht da und er wird auf dem Bildschirm angezeigt und sofort die ganze Halle rastet aus. Aber Eddie will nicht über das reden, was passiert. Will nicht über Hook sprechen. Joe, ich habe gehört, du hast meinen Namen genannt. Für einen Title Shot bin ich nicht qualifiziert. Aber wenn ich Shibata besiege vielleicht. Also, let's go Shibata, Collision und eine Millisekunde später Tony Khan auf den Match-Button gedrückt. Und das Match steht für Collision. Ist Eddie Kingston vielleicht der Gegner von Samoa Joe bei World's End? Das käme jetzt ja auch wie Kai aus der Kiste.
Ja, aber das wäre auch so ein bisschen random. Ich meine, wir haben bei der Diskussion vorhin einen wichtigen Namen noch vergessen und das ist ein MJF. Der hat immer noch seinen Vertrag, ne? Und du weißt nicht, wie der sich da irgendwie noch reinwurschteln könnte, ob jetzt Eddie Kingston der richtige Gegner ist. Weiß ich nicht. Sein Aufbau die letzten Wochen und Monate, seitdem er zurückgekehrt ist, war jetzt auch nicht so groß. Ich sehe eher, dass er gegen Hook gehen wird beim nächsten Pay-Per-View, dass Hook bei Shibata gegen Kingston eingreift und da sich dann das Match weiter draus spinnt oder so. Ich sehe ihn nicht als World-Title-Contender.
Main Event. Sehe ich nicht als Main Event. Claudio Castagnoli gegen Orange Cassidy. Warum eröffnen wir die Show denn mit Fletcher gegen Okada, um Claudio gegen Orange Cassidy Main Event zu stellen?
Danke. Ich dachte, ich bin der Einzige, der das so sieht, weil wirklich, du hast das Marquee-Match, wo du wirklich sagst, eigentlich müsste das dein letztes Match sein oder zumindest weiter hinten kommen in der Gold League. Nein, du packst es direkt an den Anfang. Ich verstehe, dass man einen Banger raushauen möchte als allererstes und dass man deine großen Namen da reinstellen möchte. Aber ich weiß nicht, dann pack Claudio nicht in Main Event, dann, keine Ahnung, pack Darby in den Opener und Okada in den Main Event und das Match, was jetzt kommt, eben irgendwo zwischendurch, weil reihenfolgentechnisch für die Show zum Gucken dachte ich mir jetzt, boah, das Match war, ja, ist okay, war cool, aber musste das jetzt im Main Event? Ich weiß nicht.
Ausgeglichenes Ding, war ihr drittes Singles-Match bei AEW gegeneinander, steht 1-1, auch hier intensive Nearfall-Phase, beide sehen gleichwertig aus, da, exakt wie ihr es euch vorstellen würdet, Cassidy schluckt am Ende einen dicken Pop-Up-Uppercut, ich finde es schön, dass Claudio diesen Move wieder mehr in seinem Moveset einarbeitet und tatsächlich 1-2-3, das ist dann auch der Sieg für Claudio Castagnoli im Main-Event nach 13 Minuten, es gibt die 3 Punkte und danach sofort die Ankündigung, nächste Woche Claudio Castagnoli gegen John Moxley, Death Rider versus Death Rider, here it is, es passiert, und zwar nächste Woche, und das wäre der Moment gewesen, in dem die Show perfekt hätte off the air gehen können, denn was jetzt passiert ist, kann mir keiner erklären, warum es dafür einen Overrun auf dieser Welt braucht. Irgendwas von dir zum Main Event noch, bevor ich diesen Clusterfuck eines Abschlusssegments versuche zusammenzufassen.
Ich möchte den Uppercut von Claudio mir einrahmen. Ich möchte ein Bild haben, wie er diese Gegner in den 5. Stock wirft, diesen Uppercut durchzieht und dann das Match gewinnt. Es ist kein Nearfall, sondern es ist eine roughe, stumpfe Aktion, die das Match abschließt. Und das passt zu Claudio so gut wie zu keinem anderen. Good stuff, gutes Match, kein Main Event.
Rene Paquette geht jetzt in den Ring, möchte von Claudio wissen, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Einmal schubst Orange Cassidy Wheeler Utah, weil er denkt, es ist eine gute Idee, jetzt ins 1 gegen 5 zu gehen. Roderick Strong rennt nach draußen. Wird verprügelt. Kyle Fletcher und Konosuke Takeshita kommen raus. Die müssen mir, also ich würde die gerne mal in einem persönlichen Gespräch fragen, warum? Und auf einmal Dorada, Speedball, Kevin, auf einmal alle da. Alle brawlen sich, fassen sich an, gucken sich an. Marina Shafir steht dort und weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Völlig lost. Irgendwann gehen alle nach draußen, stellen sich hin, warten, bis Mascara Dorada nochmal ein Dive gesprungen ist. Und ich. Und da, das war unser Overrun und damit gehen wir aus der Show raus. Und ich. Es gibt keine zwei Meinungen darüber. Vielleicht hat Tony Khan gedacht, ich wollte euch mal ein bisschen irgendwie die Wahl an der Stelle noch erleichtern. Aber dieses Segment, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie da ein Mann Backstage sitzt und sich wirklich fast vor Freude ins Hemd gemacht hat. Denn das war natürlich für diese Woche ganz klar der Award. Und zwar, Ladies and Gentlemen, ich finde ihn gerade nicht auf meinem Soundboard, Niki, aber wenn das nicht der Tony der Woche war, Ich habe hier nur die Bauchbinde der Woche. Wenn das nicht der Tony der Woche war, dann weiß ich tatsächlich auch nicht mehr weiter. So, warte, ich suche jetzt den Knopf. Wo ist er? Wo ist Tony der Woche? Niki, wo ist der?
Ich weiß nicht, such mal deine Knöpfe. Also, das ist ja gruselig. Guck mal, Tobi kommt auch nicht mehr klar. Deshalb ist er nächste Woche auch nicht da. Weißt du, da muss ich erstmal auch wieder ein bisschen runterfahren. Und ganz ehrlich, bei dem Main Event, Tobi, dass du da verwirrt bist, das wundert mich nicht. Das war ein Clusterfuck sondergleichen. Das macht dir keine Vorstellung. Wer Dynamite nicht geguckt hat, cuttet, wenn das Match zu Ende ist. Cuttet. Hört auf. Geht raus aus dem Match. Es ist völlig egal. Weil
Achtung!
Alles
The Greek Freak!
Danke, Entschuldigung.
Oh mein Gott. Und dann überleg mal, es steht Backstage und die stehen da alle, deine Wrestler, und er so, los Leute, jetzt, nächster, links, Dorada, Takeshita,
so, los! Nee, das, ich glaube, Tony wollte damit einfach das Continental Classic nochmal monumental hypen. Aber
ja, ich glaube auch, er wollte einfach die Teilnehmer nochmal rausbringen, um zu sagen, guck mal, was wir hier für krasse Leute drin haben in dem Turnier, wo ich mir denke, ja, aber, also, okay, wenn du Roderick Strong noch rausschickst und du machst den da, lässt ihn da mitbrawlen, okay. Aber Takeshita, ein Fletcher, die schon ein Match, also Takeshita nicht, aber ein Fletcher, der schon ein Match hatte heute und ein Okada, der auch rauskommt, aber eben nur auf der Rampe steht und so. Also das hat überhaupt keinen Impact bei mir gehabt. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es legit nicht verstanden. Warum rennen die alle raus? Ich meine, ja, okay, Don Callis Family, Probleme mit dem Paragon und mit der Conglomeration und bla 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 bla. Da kann man alles spinnen, wenn man möchte. Aber das war Quatsch. Das war wirklich, wirklich großer, großer Quatsch, weil es wirklich keinen Sinn für niemanden hatte.
Niki, es war kein Quatsch. Es war kein Quatsch. Es war der Overrun. Es waren die 7 Minuten, die diese Show länger gehen musste. Ja. Nee. Machen wir ein Fazit, Ladies and Gentlemen. Full Gear selber, was würdest du sagen, wie groß hat Full Gear heute noch eine Rolle gespielt? Oder haben wir gesagt, ja, das war Full Gear, jetzt ist C2-Season, Baby?
Das Full Gear hat gar keine Rolle gespielt.
Gar nicht, würde ich jetzt auch nicht sagen. Wenn wir es vorher von Hangman bekommen, Hook, Bösewicht, das C2, das bringt jetzt klar Struktur rein. Women's Tag Team Turnier haben wir jetzt eine Finalkonstellation, die sich abzeichnet. Und ansonsten, ich habe mich schwer getan mit dem Fazit, ich habe mir halt aufgeschrieben, Dynamite halt. Also alles für den Moment mal mehr, mal weniger gut. Manches ist nachhaltig und manches halt aber auch nicht. Show hatte, glaube ich, den Nachteil, dass man Opener und Main Event falsch gesetzt hat in meinen Augen. Ich denke, ein absolutes Promo-Highlight hätte noch gefehlt. Ich hätte gerne einen emotionalen Mark Briscoe vor Publikum gesehen. Ich denke, das hätte der Show noch ein bisschen Nachhaltigkeit gegeben. Wrestling war top. Also ich gebe da mal gerade, also ich gebe wohlwollende 3,25 Sterne tatsächlich noch für die Show. Weil das Wrestling selber, auch wenn ich überlege, Darby, Kevin Knight, auch wenn ich die Booking-Entscheidung nicht verstehe, das Match war geil, Opener war gut, aber bewusst ein bisschen Spielraum gelassen, Dorada gegen Mox fand ich super und du hattest schon so ein paar Kleinigkeiten drin und Hook hat eine gute Promo gehalten, Freunde, also wie kann ich dieser Show weniger als 3 Sterne geben? 3,25, verstehe auch jeden, der 3 gibt, wahrscheinlich auch 2,75 oder so. Schlecht war es jetzt in dem Sinne nicht. Man muss halt mit den Marotten von Tony Khan klarkommen. Pay-Per-View vorbei, abgehakt. Jetzt viele Matches und mehr Action und mehr Wrestler und mehr Matches. Das ist halt Dynamite. Und nächste Woche ist wieder eine andere Dynamite.
Ja, ich verstehe deinen Kritikpunkt. Das Ding ist, Tony Khan ist halt gerade jetzt auch, wo er weiß, okay, mein zweites Turnier hat angefangen, wirklich faul, was die Match-Psychologie, nicht Match-Psychologie, sondern das Storytelling dahinter. Das bockt er gerade nicht. Da hat er irgendwie keinen Bock drauf, weil da, wo man die Möglichkeit hatte, was zu bocken, eine Chris Statlander, ein Kenny Omega, wir hatten sie ja irgendwie in der Show, die haben uns halt aber einfach nichts erzählt.
Aber im Turnier sind ja
erzählt.
Schon Stories drin. Guck dir doch im Turnier an, du hast Fletcher, Okada und Takeshita. Du hast die Death Rider dran. Also
Im Turnier ja. Ich meine, alles, was nicht das Turnier ist. Alles, was im Turnier ist, da bin ich sogar fein mit. Ich bin auch mit Abstrichen fein damit, dass wir die Death Rider nächste Woche schon gegeneinander bekommen. Weil ich weiß oder ich hoffe, okay, das ist erstmal, das will ich mir angucken, weil es könnte was danach passieren. So, und deshalb denke ich mir, okay, easy. Und das Turnier hat mir heute auch gezeigt, es können halt auch echt Leute gewinnen, bei denen du nicht rechnest, dass sie gewinnen. Ne, also ein Darby Allin, dass der sich jetzt die erste Runde hinlegen darf gegen Kevin Knight, habe ich nicht mit gerechnet. Zeigt mir aber, okay, in dem Turnier kann alles passieren. Und deshalb habe ich Bock gehabt auf diese Dynamite, ich habe Bock auf die nächsten Dynamites, auch wenn das Storytelling diese Woche echt schwach war. Und wenn man mir sagt, okay, das Follow-up von Full Gear war, dass Swerve mit einer Kette und einer Staple Gun rauskommt und das Dojo verprügelt. Es tut mir leid, aber das war kein Follow-up. Das war einfach nur ein Stare-Down. Mehr war es nicht. Die hätten sich auch Backstage treffen können und sich angucken können mit den Dojo-Leuten dazwischen. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Und dann ist es für mich nicht, ja, Hook, okay, man hat ein Videopaket gezeigt, dass Hook irgendwie eingreift und jetzt den Titel wechselt. Juckt, ist die Frage, ne? Und also ich würde nicht sagen, dass da groß Follow-up war. Nichtsdestotrotz habe ich Tony Khan langsam, ich habe gelernt, wie er denkt. Ich habe nach dem Pay-Per-View auch gecuttet. Ich fange jetzt neu an. Ich freue mich auf das restliche Jahr AEW Dynamite, weil wir haben das Continental Classic und wir haben heute in dieser Show gezeigt bekommen, warum wir uns so sehr auf die nächsten Wochen freuen können, was diese Matches angeht. Ich bin tatsächlich am Ende bei einer 3,5. Auf jeden Fall bin sogar fast dabei, noch ein bisschen höher zu gehen, weil die Show an sich richtig gut war. Wenn ich das Storytelling wirklich ausklammere und alles ein bisschen in das Turnier reininterpretiere, was ich mir so denke in den verschiedenen Stories, dann war das für mich eine sehr sehenswerte, eine sehr gute Dynamite.
Ja, ich klammere Storytelling nicht aus, deswegen bin ich auch ein bisschen tiefer, aber ist auch in Ordnung. Wenn ihr euch denkt, diese Show hat Grund genug geliefert zu diskutieren, dann bitte ab in die Kommentare mit euch. Wenn ihr euch denkt, oh, ich würde gerne jetzt noch ein Käfigmatch sehen, dann ist am Wochenende die Survivor Series, die wir natürlich umfassend für euch begleiten. Heute Abend kommt die Preview dazu. Dann haben wir das Event am Samstag. Da gibt es ein Watch-Along. Dann gibt es eine Review, die kommt am Sonntag. Die wird live für Supporter ausgestrahlt diesmal, weil wir das über ein neues Tool hier versuchen, womit wir die Reviews auch sonst aufzeichnen. Dann kommt sie aber am Sonntag. Keine Sorge, um die Mittagszeit ist sie dann da und dementsprechend, ihr müsst da nicht lange drauf warten. Tippspiel, spotfight.de/Tippspiel, da könnt ihr euch ja mal überlegen, wer holt denn die Wargames-Siege? Wer gewinnt den Intercontinental-Title? John Cena oder Dominic Mysterio? Ach so, und Nikki Bella ist übrigens auch da. Und dann bin ich mal gespannt. Also ein weiteres pickepackevolles Wrestling-Wochenende. Die Collision-Review morgen am Freitag wird euch die Wartezeit noch versüßen. Und damit kommt jeden Tag in dieser Woche noch ein Podcast. Und dann geht's nächste Woche weiter und wir machen eigentlich auch gar keine Pausen. Ist ja nur Weihnachten. Dementsprechend kann man doch nochmal hochfahren. Geben nochmal alles, was wir an Restenergie im Tank haben. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ich verbleibe natürlich mit den zwei magischen Buchstaben. GW, genießt Wrestling. Kommt mir gut ins Wochenende. Habt euch lieb. Niki, schön, dass du dabei warst. Du hast die Schlussworte. Tschüss.
Tony Khan macht keine Pause, also machen wir auch keine Pause. Tony Khan macht Weihnachtscatch. Tony Khan macht Silvestercatch. Wir machen Weihnachtspodcast, wir machen Silvesterpodcast. Apropos Weihnachtspodcast, Spotties. Ihr müsst die Spotties weiter abstimmen. Ich sehe, da kommen immer noch Stimmen rein, da kann sich immer noch viel verändern. Also einmal in die Beschreibung klicken, da ist der Link. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wundervollen Tag, ein schönes Wochenende. Ich werde es ja auch irgendwie mitbegleiten. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann wieder. Tschüssi.